Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
In der Pandemie, da schien das Wachstum vor allem der Streaming-Dienste wie Netflix oder Amazon grenzenlos. Und auch die großen Hollywood-Studios legten sich Streaming-Plattformen zu und ließen teilweise das Kinogeschäft völlig links liegen. Doch die Zahlen für das letzte Quartal 2021 zeigen jetzt, dass die Abonnentenzahlen bestenfalls stagnieren. Selbst beim Disney-Konzern, der in den letzten beiden Jahren einen sensationellen Aufstieg seines Online-Portals erleben konnte. Kommt der Streaming-Boom damit jetzt so langsam an sein Ende? Und kann Europa die Krise nutzen, um ein neues Gegengewicht zu den amerikanischen Digitalkonzernen aufzubauen? Damit hat sich für uns Christian Berndt beschäftigt.
Die Teilnehmer der Spiele rennen um ihr Leben zur Belustigung reicher Leute. Als satirischen Zeitkommentar auf den Kapitalismus versteht sich die südkoreanische Serie Squid Game, mit der Netflix letzten Herbst nicht nur den besten Serienstart seiner Geschichte erlebte, sondern auch zum Tagesgespräch wurde. Am Puls der Zeit zu sein, gehört zum Image des Streamers. Aber nun ist der Aktienkurs von Netflix eingebrochen, nachdem die Prognosen für die neuen Abonnentenzahlen fast um 2/3 nach unten korrigiert wurden. Sind die fetten Jahre für die Streamer vorbei?
Nein, überhaupt nicht. Streaming wird weiter wachsen. Klar, auch die Konkurrenz wächst eben inzwischen. Also auch Netflix spürt jetzt natürlich mehr und mehr Konkurrenz weltweit. Einzelne Anbieter haben es dann vielleicht etwas schwerer und wachsen vielleicht nicht mehr wie ursprünglich gedacht. Aber der gesamte Streaming-Markt wächst ja weiter.
Aber die wachsende Konkurrenz, so Oliver Kastendijk von der Deutschen Produzentenallianz, bringt auch die größten Medienkonzerne in Nöte.
Es wird im Übrigen jetzt auch für Warner HBO entsprechend schwer werden und selbst Disney mit diesem hervorragenden Angebot an Katalogware mit Kinderfilmen, selbst die tun sich jetzt nicht so leicht.
Auch beim Pandemiegewinner Disney lagen die Abonnentenzahlen zuletzt unter den Erwartungen. Die Medienkonzerne müssen ihre Geschäftsmodelle anpassen.
Tatsächlich kann es sein, dass Netflix sich sagt, wir haben jetzt schon einen so riesigen Backkatalog, den wir auch gar nicht mehr bewerben können, der auch gar nicht mehr visible ist. Die andere Problematik ist aber, dass man als ein solcher Anbieter, um neue Abos zu generieren, Talk of the Town sein muss.
Das heißt, Netflix hat einen Berg von Filmen, muss aber immer weiter attraktive Neuheiten bieten, um neue Abonnenten anzuwerben. Das ist teuer. Kastendijk geht davon aus, dass die großen Streamer mehr und mehr zu einem mehrstufigen Abosystem übergehen werden, mit jeweils günstigeren Angeboten für ältere und für aktuelle Filme. Die US-Streaming-Giganten werden, vermutet Kastendijk, trotzdem weiter wachsen. Die Frage ist nur, ob sich das auch weiterhin für die deutsche Filmproduktion auszahlen wird.
Um das zu garantieren, gibt es eben die Idee dieser Investitionsverpflichtung, die eben dafür sorgt, dass ein Teil dieser Umsätze dann auch wieder in Europa und Deutschland ausgegeben werden.
Die EU-Kommission erlaubt den Mitgliedstaaten, den Streamingdiensten Investitionsabgaben aufzuerlegen.
Was das Einzahlen angeht, das ist eine Auflage, die nicht jeder Staat hat. Das ist eine Kannbestimmung, also kann jeder Staat in Europa sozusagen auferlegen.
In Deutschland wird darüber noch beraten. Verpflichtend für die Streamingdienste ist in der EU dagegen eine Richtlinie von 2020, so der Sprecher der EU-Kommission für digitale Wirtschaft, Johannes Barke.
Da gibt es erstmalig eine Vorgabe, dass 30% des Angebots europäische Werke sein müssen. Das bedeutet eben, 30% müssen aus Europa stammen, müssen hier produziert sein oder Koproduktion sein und müssen auch sichtbar sein. Also dürfen nicht irgendwo im Angebot versteckt werden.
Dahinter steht nicht nur das Motiv, die digitalen Riesen stärker zu regulieren, was zu lange, so Barke, versäumt worden sei.
Ich denke, dahinter steht der Gedanke, dass der Film für uns in Europa eben nicht ein Wirtschaftszweig nur ist. Das ist der große Unterschied vielleicht zu Hollywood, sondern vor allem auch ein Kulturgut.
Das gilt vor allem in Frankreich. Dort müssen die Streamer 20-25% ihrer französischen Einnahmen in heimische Produktionen stecken. Die Einigung der Fernsehsender mit den Streamern über diese Abgabe war eine gute Nachricht für das Kino, meint die Generalsekretärin des französischen Verbands der Film- und Fernsehproduzenten Eurocinema, Juliette Prissat. Allerdings kam damit auch eine Verkürzung der exklusiven Kinofenster, die bis dahin 36 Monate galten. Die Streamer dürfen je nach Investitionshöhe teilweise schon ein halbes Jahr nach Kinostart auf die Filme zurückgreifen, für sogenannte Premium-Produktionen sogar zeitgleich mit dem Kinostart.
the balance of the relationships is not very good. The streamers are very powerful.
Die Machtbalance war bei den Verhandlungen aufgrund der Machtfülle der Streamer nicht ausgewogen, meint Prisard. Mehr Sorgen als die Verkürzung der Kinofenster bereitet ihr allerdings, dass die französischen Filmrechte fürs Ausland an die Streamer gehen könnten. Aber für solche Fälle hofft sie auf die neu geschaffene französische Medienaufsichtsbehörde ARCOM. Von der Idee einer gemeinsamen europäischen Streaming-Plattform als Gegengewicht zu den amerikanischen Streaming-Giganten hält Prisard allerdings nichts. Es sei eine Illusion, die verschiedenen Geschmäcker der europäischen Völker auf einer Filmplattform zusammenzubringen. Ein Grieche werde kaum eine deutsche Komödie lustig finden. Das bisherige Modell der Streaming-Giganten sei aber auf Dauer eh unprofitabel. Diese Spekulationsblase könnte irgendwann platzen, meint Prisard. Statt eine europäische Netflix-Version aufzubauen, denkt sie an ein europaweites Finanzierungsnetzwerk für nationale Plattformen. Dann müsste man auch nicht überall den deutschen Humor erklären.